Emily, auf einer Skala von 1 bis 10, wie autonom bist du in unserer Beziehung?
Ist gar nicht so einfach. Also 1 wäre gar nicht autonom, 10 wäre volle Möhre autonom. Ich gebe einer 6. Und du?
Ich auch, Dito.
Ja?
Können wir loslegen?
Können wir starten.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers!
Hallihallo zurück.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast, der Spaß macht.
Der Podcast eures Vertrauens. Wir haben ein neues Mikro. Emmy nimmt das gerade.
Wir testen es heute mal aus.
Hoffentlich ist es gut und nicht eine Vollkatastrophe. Emse Bremse, letzte Woche war ein Jubiläum.
Ja, 10 Wochen Drahtseilakt, der Podcast.
unser bester Pappenheimer war dabei. Ich fand es eine sehr angenehme, sehr humorvolle Folge.
Ich fand die super, wirklich. Die hat auch richtig Spaß gemacht beim Aufnehmen und beim nochmal Anhören auch. Doppelspaß.
Ja, ich habe auch das Feedback bekommen, dass das sehr gut ankam. Dass es auch eine gute Einführung war in die Schwulenwelt. Und wir waren zu Gast bei unserem Podcast-Hoster letscast.fm.
Ja.
Da waren wir auch zu Gast in deren Podcast, wo sie verschiedene Podcaster fragen, wie bist du zum Podcast gekommen, was ist Thema? Emmy und ich haben gemerkt, wir müssen uns ein bisschen mehr vorbereiten, was unser Inhalt angeht, weil er plötzlich so fragte, ja und jetzt erzählt mal kurz und knackig.
So einen kleinen Pitch zu eurem Podcast.
Was macht ihr denn in eurem Podcast? Und ich so, wenn ihr Spaß und Freude haben wollt, dann schaltet ein bei drahtseil.podcast. Nee, so heißt man gar nicht, auf Instagram.
drahtseilakt.podcast.
Ja, wie geht's? Emse Bremse? Alles fit?
Ja.
Im Schritt? Alles klar im BH?
Alles normal im Regal? Der kommt nie gut an.
Der ist auch schlechter.
Ich mag den aber ganz gern.
Das Niveau sinkt mit dir.
Heute sinkt für sie das Niveau. Der war wahrscheinlich genauso schlecht. Wie geht's mir? Also erstmal muss man sagen, in dieser Wohnung ist es unfassbar heiß.
Heiß. Hard.
Es ist eine Katastrophe. Draußen ist heiß. Und die Woche war vollgepackt und ein bisschen anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, es geht mir gut. Wie geht's dir?
Ey, das ist das erste Mal, dass du zurückfragst, glaube ich.
Ich habe was vor heute.
Du, nach 10 Wochen, da ist endlich der Groschen gefallen. Da fragst du endlich mal Sachen auch zurück. Mir geht's auch ganz gut. Die Woche war auch anstrengend, fand ich, aber sehr gut, dass jetzt mal wieder was los ist. So.
Ja.
Und Emmy und ich hatten den heftigsten Muskelkater on Earth.
Oh, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Ja, ich bin auch immer noch ein bisschen strapaziert. Bisschen demoliert, ich weiß nicht.
Demoliert. So, dann kommen wir mal zur ersten Kategorie.
Aus dem Nähkästchen.
Heute wieder mit gewohnter Stimme?
Ja, ich bin froh, dass ich liebe das ja, die Sachen einzusprechen.
Ja, man merkt's. Ja. Aus dem Nähkästchen, was habe ich so erlebt? Also wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen gerade. Aber heute war ein wirklich, wirklich schöner Tag für mich. Und zwar, ich durfte heute endlich wieder unter die Nadel. Ich habe mir heute erneut ein Tattoo stechen lassen und ja, war schön, wieder da zu sein, den Schmerz zu spüren. Und das Ergebnis ist wirklich grandios geworden, finde ich.
Es ist wirklich, wirklich schön. Erzähl mal, was du dir stechen lassen hast.
Ja, und zwar mein Bruder und ich haben schon lange mit der Idee geliebäugelt, uns ein gemeinsames Tattoo stechen zu lassen. Und da gab es für uns eigentlich kein besseres Motiv als ein Kindheitsfoto von uns. Und darum haben wir jetzt ein Kinderfoto von uns auf unseren Armen.
Sehr schön. Also mein aus dem Nähkästchen hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was nehme ich. Das ganze Rassismus-Thema ist natürlich sehr präsent, gerade noch im Social-Media-Bereich. Vorrangig Instagram bei mir. Und ich habe eine Sache gesehen, da dachte ich wirklich, das kann nicht sein. Und es gibt ja viele Online-Petitionen und ich denke immer so, kann man damit überhaupt was bezwecken? Gibt es so online irgendeine Unterschrift ab und sowas? Aber es gibt eine Partyhütte in Südtirol, die heißt Negerhütte.
Mhm.
Und da gibt es auch Karnevalpartys, wo sich die Leute extra als dunkelhäutig verkleiden und Party machen. Und daraufhin gab es eine Online-Petition, dass der Name bitte dieser Hütte geändert wird und dass man bitte auf Facebook konstruktive Kritik ablässt und niederlässt und niederschreibt, damit doch bitte die Besitzer den Namen ändern und vielleicht auch das Konzept überdenken.
Könnte man meinen?
Jetzt habe ich heute gesehen, dass der Name tatsächlich umbenannt worden ist. 7000 Leute haben unterschrieben, ich auch. Und damit will ich auch nur ein bisschen rausgeben. Also diese Online-Petitionen können wirklich was bewirken. Lasst euch da, also belest euch so ein bisschen, natürlich wofür ihr unterschreibt und wofür eure Daten gesammelt werden. Aber dieses, es gibt eine ganz große Online-Petitionsseite, da kann man auch als anonym unterschreiben und nur die vermerken deine E-Mail-Adresse und sowas. Und du kannst dir dann für die Projekte, die irgendwie mit Rassismus zu tun haben, in dem Fall immer wieder so Spam-Nachrichten, als Newsletter zukommen lassen, dass du weißt, welche Petitionen stehen gerade für den Bereich an und bla bla bla.
Ach,
aber
krass.
Das fand ich sehr erschreckend mit dieser Negerhütte und dachte so, nee. Und es gibt halt wirklich, kannst du einfach eingeben, Südtirol, jetzt ist halt ein anderer Name, aber es ist schon heftig.
Und das Konzept haben sie auch gleich mitgeändert, oder?
Ja, das Ding ist, die haben dann wohl erklärt, naja, Neger, wir haben unsere Hütte halt dunkel angemalt und wir haben viele dunkelhäutige Gäste, die kommen damit voll klar und nehmen das eher als Joke.
Mhm.
Aber da ist halt auch wieder die Frage, wo zieht man hier eine Grenze? Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die überhaupt nicht geht. Und gerade auch solche Karnevalkostüme wie in dunkelhäutig und ein Afro aufsetzen und als dunkelhäutiger Mann zu gehen und das als Kostüm zu betiteln, ist halt auch sehr grenzwertig.
Ja.
Gut, jetzt habe ich die Stimmung so ein bisschen nach unten gerissen.
Dann muss sie jetzt wieder hoch, ganz klar.
Dann muss sie jetzt wieder hoch und zwar mit unserer zweiten Kategorie.
Schätz doch mal.
Ja, ich habe mich heute tatsächlich ein bisschen schwer getan, eine Studie zu finden, aber ich habe eine Studie gefunden. Und zwar ging es da um das absichtlich getrennte Wohnen in einer Beziehung. Also man ist zusammen, man entscheidet sich aber dennoch bewusst dafür, getrennt zu leben, also zwei Wohnungen zu besitzen.
Ja.
Genau, und Gründe dafür nannten die Paare natürlich auch und sie meinten dann, dass es natürlich Vorteile hat im Bezug auf das Zusammenleben, also es würde kein Alltag einkehren und man würde auch keine Streitigkeiten über den Haushalt führen müssen und dieser Date-Charakter würde beibehalten werden und natürlich hat jeder eine Rückzugsmöglichkeit.
Ja.
Das erstmal als kleinen Input, eine relativ interessante Studie.
Mhm.
Und am Ende dieser Studie wurde auch ein Versuch gemacht, und zwar ein relativ langer, der ging nämlich über 6 Jahre. Und dabei wurden 6 Jahre lang 900 deutsche Paare beobachtet. Und du sollst mir jetzt sagen, also die wohnten zusammen, die 900 Paare. Und du sollst mir jetzt sagen, wie viele sich am Ende des Zeitraumes getrennt haben. In Prozent.
Ja. Aber war der Trennungsgrund, dass sie zusammengelebt haben?
Ach so. Man vermutet's. Aber es wurde einfach als Vergleich gemacht, ob denn nicht zusammenwohnen doch besser ist. Und die Argumente vorher wurden damit quasi widerlegt.
Wie viele Paare?
900.
900 über 6 Jahre. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie so eine Durchschnittsbeziehung, wie lange die ist. Welches Alter hatten denn die Paare? Gibt es da eine Eingrenzung?
Wurde nicht angegeben, nein.
Das ist ja eine Studie.
Ja, es ist eine Schätz-doch-mal-Studie.
Ich würde schon sagen, über die Hälfte.
Haben sich getrennt nach 6 Jahren?
Das ist, ja, 58%.
Es waren lediglich 33% der Paare, die sich getrennt haben. Also nur ein Drittel. Was bedeutet, zusammenwohnen kann doch sehr, sehr förderlich für eine Beziehung sein.
Mhm. Interesting.
Mhm.
Ja, dann kommen wir doch gleich zum Thema der Drahtseilakt zwischen Verbundenheit und Autonomie. Jetzt ist natürlich die Frage, warum haben wir uns für das Thema entschieden? Why?
Why? Also zuerst einmal natürlich, wir führen eine Beziehung und wir führen diesen und wir haben diesen Drahtseilakt quasi tagtäglich. Abgesehen davon sind wir ja vor kurzem zusammengezogen.
Na, vor kurzem kann man jetzt auch nicht mehr sagen.
Naja, ein gutes halbes Jahr.
Nee, länger, oder?
Nein.
Oktober, November, Ende Dezember, Oktober. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. 8 Monate. Babam!
Ein gutes halbes Jahr, ja, würde ich jetzt ich sagen. Glaube, Lisa muss es natürlich wieder genau wissen und auch ansagen.
Ja, ich glaube, für Leute, die schon, für Paare, die schon irgendwie 20 Jahre zusammen sind, sind natürlich 8 Monate ein Witz. weil als wir zusammengezogen sind, wir haben davor natürlich ein Extrem gehabt und sind dann ins nächste Extrem, weil du hast in Oranienburg gewohnt, so eine Stunde von hier ungefähr, ja, mit Umsteigen und sonst was. Würden schon manche sagen, es ist eine Fernbeziehung.
Naja, würde ich jetzt so nicht einordnen, fühlte sich manchmal aber so an, weil wir aufgrund von Hobbys und Arbeit kamen wir doch nur dazu, uns ein- oder zweimal die Woche zu sehen, manchmal wirklich nur einmal.
Ja. Und dann halt in das andere Extrem, dass man jetzt 24/7 sich hat, ja, gefühlt.
Genau. Und wie schafft man da eigentlich die Waage zu halten? Genau. Darüber wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen.
Also es läuft alles unter der Frage, wie schafft man Verbundenheit, ohne seine Autonomie zu verlieren?
Oh, klingt das schön.
Ja. Ich würde sagen, wir machen 3 Themenbereiche draus. Das erste ist Me-Time. Was verstehst du denn unter
Me-Time? Also unter Me-Time verstehe ich wieder, wie die Wortgruppe ja schon vermuten lässt, Zeit für mich.
Oh nee, ey, du warst gerade schon wieder so. Ihr solltet wirklich mal bitte Emmy sehen, wie sie da, jetzt stehen da 2 Bücher, weil das Mikro ja neu ist. Wir haben noch keinen Ständer. Und wie Emmy dann sitzt, du sitzt wirklich, als wäre ich der Staatsanwalt, also Staatsanwältin, wir wollen ja gendern, und würde so herab auf dich schauen und du sitzt da wie so ein kleiner, ich habe gar nichts gemacht, aber weißt du, Me-Time ist mich und Zeit. Und
nee, ich sitze hier schon relativ selbstsicher. Meine Arme sind auch gerade auf dem Tisch.
Ja, zwischendurch nicht.
Ich fühl mich so rein. Ja,
also Zeit für sich selbst. Okay, und wie merkst du, dass du Me-Time benötigst?
Ja, also ich denke, dass es am Anfang schwierig ist einzuschätzen. Ich glaube, dass man dafür, also es ist einfach nur eine Hypothese jetzt von mir aufgestellt, dass man, ich glaube, man muss einmal eine Beziehung führen, in der man sich selber vernachlässigt, vergisst und nicht wirklich viel Me-Time hat, um dann daraus zu lernen und um in der nächsten Beziehung dann zu wissen, wann ich Zeit für mich selber brauche und dass ich nicht mich selbst vergessen darf, dass ich wirklich darauf achten muss. Und manchmal muss ich mich auch vielleicht so ein Stück weit zwingen und sagen, nein, heute mache ich was mit meinen Freunden allein, heute gehe ich mal eine Runde spazieren, heute möchte ich gerne alleine baden, ich möchte alleine einen Film schauen, ich brauche irgendwie mal 1-2 Stunden, um ein Buch zu lesen.
Aber dann wäre ja deine Hypothese, dass man erst sich verloren haben muss, um dann zu wissen, dass man Me-Time haben kann und sich nehmen sollte.
Ja, würde ich jetzt fast sogar behaupten. Die andere Sache, man kann natürlich auch innerhalb seiner ersten oder zweiten Beziehung, wenn man noch ganz frisch im Beziehungsführen ist, kann man es natürlich auch herausfinden, indem man sich, glaube, also so habe ich es manchmal auch empfunden, dass man währenddessen nicht genau weiß, warum, aber man fühlt sich so ein bisschen eingeengt und in seiner Person gehemmt und man ist mit sich selber nicht wirklich zufrieden und nicht glücklich. Und ich glaube, dann sucht man manchmal auch so ein bisschen draußen eine Ablenkung oder geht vielleicht auch den ein oder anderen Flirt ein, den man sonst nicht eingehen würde, einfach weil man sich ein bisschen eingeengt fühlt und so ein bisschen Zeit für sich braucht. Vielleicht provoziert man auch, dass vielleicht irgendwann mal eine Streitigkeit aufkommt, weil man mit der Beziehung, so wie es dann läuft, wahrscheinlich irgendwo auch nicht glücklich ist. Wie würdest du es sehen? Gibst du mir da recht oder sagst du, nee, Emmy, völlig falsch, man kann auch in der ersten Beziehung schon wissen, wann ich Me-Time brauche für mich oder nicht?
Ich glaube halt, dass eine Beziehung immer ein Prozess ist, weil ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass man jetzt in einer Beziehung vorher auf die Fresse fallen muss, um dann zu merken, wie ich eine richtige Beziehung führe.
Aber oftmals
fällt man leider doch dann auf die Fresse. Ich würde sagen, eine Beziehung wächst ja auch und eine Beziehung entwickelt sich ja auch weiter. Und natürlich ist, glaube ich, das Sahnehäubchen, dass man während der Beziehung so einen Wandel erlebt, dass am Anfang man sich verliert und dann aber wieder zueinander findet. Das klingt ein bisschen nach Disney, ne?
Ja.
Aber Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, was du gesagt hast. Ich verstehe aber voll, was du meinst, weil ich habe es erlebt. Es haben wahrscheinlich sehr viele erlebt. Mhm. Man hört es auch immer. Dass erst
ich musst persönlich
du
ja auch
in die Scheiße greifen, damit du danach das Gold hast. So.
Naja,
sagt man das so eigentlich?
Kann man bestimmt so sagen. Ja. Ich glaube einfach, dass man in der ersten Euphorie und in der Euphorie des Glücks und der Verliebtheit und der Liebe, dass man sich da schnell vergießt. Vergießt?
Man vergießt sich auch.
Man nimmt seinen Inhalt und vergießt ihn einfach auf der Straße.
Was ist hier schon wieder los?
Ja. Nein, man dass man sich wahrscheinlich häufig vergisst und man möchte so viel mit den Menschen erleben, so viel teilen, weil man den so liebt und weil man zum allerersten Mal wahrscheinlich dann auch solche Gefühle erlebt. Und ich glaube, nur sehr, sehr reflektierte Menschen, denen fällt von Anfang an auf, dass sie auch an sich denken müssen. Ich glaube halt wirklich, dass man das leider erst lernen muss.
Hm.
Und ich glaube, man muss auch reifen. Das ist, lernt man wahrscheinlich als Mensch einfach auf sich zu achten. Das kann man ja nicht nur auf eine Beziehung beziehen, sondern das gibt es ja auch im alltäglichen Leben, dass man arbeitet, arbeitet, arbeitet und dann irgendwann fällt einem auf, dass man sich selber vergessen hat. Und auch da muss man erstmal die böse Erfahrung wahrscheinlich gemacht haben, um zu wissen, worauf man in Zukunft den Fokus setzen kann.
Aber ich fand gerade interessant, was du gesagt hast, dass es auch so ein Prozess ist und dass man auch erst ein bisschen Reife vielleicht auch braucht, weil, da kommen wir so ein bisschen zum nächsten Punkt, wenn ich jetzt merke, dass ich Me-Time brauche oder benötige und merke wirklich so, mein Kopf ist voll irgendwie und sei es nur ein Hobby, was ich ausführe, ich will das jetzt echt alleine, ich kann meinen Partner jetzt gerade echt nicht sehen oder das wird mir zu viel so, dann ist ja eigentlich die Reife und das kommt in jeder Folge, Communication is key.
Ja.
Und es ist halt wirklich so, dass man erst mit der Reife auch lernt, Sachen zu kommunizieren, auch wenn sie unangenehm sind, auch wenn man weiß, oh nee, mein Partner ist heute Abend auf der Couch und wir könnten was machen, aber ich möchte heute einfach Raum für mich haben oder möchte mich alleine mit Leuten treffen oder möchte mein Hobby gerade irgendwie natürlich mit,
und
für mich
das
haben.
Auch klar zu kommunizieren.
Das klar zu kommunizieren, reflektiert zu kommunizieren, natürlich nicht, dass daraus dann Streit entsteht oder sowas, weil es ist natürlich auch die Art und Weise, wie man kommuniziert. Also wenn der Partner sich verschließt und der andere sagt, hey, was ist denn los, wollen wir heute Abend was machen? Und er verschließt sich aber oder sie und sagt, nee, alles gut und geht einfach oder so, das geht halt nicht. Genauso geht es auch nicht von dem anderen, wenn der sagt, hey, echt lieb, dass du irgendwie heute Abend einen Plan hast, aber ich möchte, glaube ich, heute Abend, das ist alles so viel gewesen die Woche, ich brauche jetzt heute Abend mal einen Abend für mich, ich gehe mal raus oder so. Dann darf der andere natürlich nicht pissig sein, aber es ist super schwierig, da einen Drahtseil zu finden.
Ja, es ist wirklich schwierig, aber ich glaube, wenn man erstmal anfängt, darüber zu sprechen und vielleicht stößt man am Anfang auch auf Widerstand und die Person wird sagen, hey, das verstehe ich jetzt aber nicht. Wir haben doch die letzten 10 Monate immer gemeinsam die gleichen Freunde gesehen. Warum sagst du genau jetzt, du möchtest gerne alleine gehen? Dann muss man vielleicht erstmal kurz die Diskussion in Kauf nehmen und sich in Ruhe erklären. Und danach wird es dann wahrscheinlich erst besser, weil man muss ja auch miteinander lernen.
Ja, ich glaube, es könnte nur dann schädlich werden. Ja, also es ist halt so ein bisschen die Frage, ob es zu viel Me-Time gibt, weil die Me-Time, so benennen wir sie, kommt ja von innen heraus, dass man irgendwie merkt, ich brauche Zeit für mich. Die Sache ist nur, ja, gibt es zu viel? Jein. Also ich glaube, es wird zu viel, wenn du wirklich bewusst und häufig deinen Partner ausschließt. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Dass man halt wirklich häufig versucht, Situationen aus dem Weg zu gehen, die man mit dem Partner gemeinsam machen könnte.
Ja, aber ich glaube, dann hat es auch einen anderen Ursprung. Also wenn der andere Partner oder man gemeinsam als Paar die Me-Time, die der eine nimmt, als zu viel empfindet, ich glaube, dann ist ein Problem in der Beziehung an sich. Weil wenn ich lieber...
Frau Dr. Psychologin Emily.
Naja, aber wenn ich lieber mit mir alleine bin und alleine Dinge für mich mache, dann suche ich vielleicht gar nicht die Verbundenheit in meinem Partner, sondern entweder möchte ich gerade einfach Single sein und mein Leben genießen, ohne Rücksicht auf Verluste, wie man so böse sagen könnte, oder ich möchte halt wirklich mit einem Menschen mein Leben teilen. Mhm. Und dazu gehört ja automatisch, dass es einfach Dinge gibt, die man gern gemeinsam erlebt.
Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem nächsten Part, das sind Freunde.
Ja.
Wie siehst du das mit einem gemeinsamen Freundeskreis? Also jetzt aus unserer Situation heraus würde ich sagen, haben wir mehrere Freundeskreise, die sich aber so ergeben haben, dass ich mich mit deinem Freundeskreis, also davorigen, gibt es das Wort?
Vorherigen
Freundeskreis verbündet habe und mich angefreundet habe mit denen und du so genauso mit meinen.
Ja.
Oder haben wir einen gemeinsamen Freundeskreis, den wir zusammen kennengelernt haben? Habe ich vorhin nachgedacht und mir ist da jetzt nicht so wirklich...
Also so ad hoc würde mir jetzt da auch ehrlich gesagt niemand einfallen. Also der so Freundeskreis gemeinsam ist so...
Pappenheimer, wir sagen die ganze Zeit Freunde.
Ja, Leute, es ist soweit draußen. In der 11. Folge nach 10 Wochen haben wir einfach vergessen, dass ihr Pappenheimer seid und nicht F. Punkt. Oh. Klingt auch nicht so schön. Ihr wisst, was wir meinen?
Ja, Pappenheimer.
Ja, ich würde behaupten, einige Pappenheimer-Kreise haben sich gemeinsam erschlossen. Also wir haben einen Pappenheimer, also von dir zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir zu dritt, zu viert, haben wir neue Leute dazu gewonnen und kennengelernt.
Ja.
Aber so, dass wir gemeinsam, nee, ich glaube Tatsache nicht.
Okay, aber wie stehst du jetzt zu solchen gemeinsamen Pappenheimer-Kreisen? Also ich nenne es jetzt mal gemeinsam, aber ich meine das im Sinne von, wie stehst du dazu, dass ich mich halt mit deinen Pappenheimern angefreundet habe? Und wie siehst du das dann auf deiner Seite, dass du halt jetzt in einem anderen Pappenheimer-Kreis bist, wo ich dann eher eigentlich die war, die sich da connected
also
hat?
Also ich für mich persönlich, also mir ist es sehr wichtig, dass ich mit deinem Pappenheimer-Kreis klarkomme. Und genauso möchte ich dich auch ohne Bedenken in meinen Pappenheimer-Kreis mitnehmen. Und ich finde es auch schön, gemeinsame Pappenheimer-Kreise zu erschließen, wenn man das so nennen kann. Also ich finde das wirklich, wirklich wichtig. Ich finde aber auch, es sollte noch so eine gewisse Distanz teilweise herrschen, dass man schon auch noch innerhalb der Beziehung weiß, zu wem gehört denn der ursprüngliche in Anführungsstrichen Pappenheimer-Kreis jetzt eigentlich noch?
Mhm.
Also weißt du, wie ich meine?
Ja, warum findest du das wichtig?
Ich weiß nicht. Ich finde, da so eine geringfügige Trennung ist ganz gut. Und ich glaube, ansonsten kann es auch teilweise zu Neid oder Ähnlichem kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Pappenheimer fragen mich ständig, machen wir was, Emmy? Und manchmal fragen sie dich dann vielleicht nicht. Dann könntest du das Gefühl bekommen, ich übernehme, ich klaue dir deinen Pappenheimer-Kreis. Ja. Jetzt extrem gesagt. Aber ich glaube, dazu kann es kommen. Darum finde ich so eine gewisse Trennung teilweise echt ganz gut, ja.
Also ich sehe das auch ähnlich. Also ich bin da total offen und ich glaube, ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war ich ja sofort so, ja, komm mit, komm, wir gehen zusammen feiern und wir können da ausgehen und wir gehen da auf die Veranstaltung und können uns da treffen und so. Da bin ich eigentlich schon sehr offen und mag das halt auch jetzt in unserem Falle dich mit meinen Pappenheimern zu connecten, weil ich finde es wahnsinnig wichtig, dass du auch siehst, mit welchen Leuten bin ich unterwegs. Weil man sagt ja so schön, die Freunde spiegeln so ein bisschen auch dich wieder.
Der Umgang formt den Menschen, sagt man auch ganz gern mal.
Mhm. Und ich glaube, es liegt auch im Interesse des Partners oder der Partnerin zu sehen, mit welchen Pappenheimern er oder sie abhängt, um auch zu wissen, wie sind die drauf oder wie ist halt Lisa oder Emmy in der Konstellation? Mhm. Man hat ja auch immer so gewisse Rollen in den jeweiligen Kreisen.
Ja, also einmal ist es natürlich unheimlich interessant, den Partner in seinem Pappenheimer-Kreis zu beobachten. Und ich muss auch sagen, also ich liebe auch deine Pappenheimer. Also das sind auch wirklich meine Freunde geworden. Oh. Also es sind auch wirklich meine Pappenheimer geworden, die sind mir auch wirklich ans Herz gewachsen. Und es ist auch wirklich, wirklich schön, wenn man dadurch neue Leute kennenlernt und neue Freundschaften erschließt. Also ich mag das sehr, sehr gern.
Ja. Ja, und zu dem Thema Pappenheimer alleine treffen. Ich bin halt, das muss ich auch zugeben, also wenn ich mich halt eingeschossen habe auf eine Partnerin, dann bin ich schon sehr darauf aus, dass ich vieles einfach mit dir in dem Fall teilen möchte. Mhm. Und das ist gar nicht irgendwie negativ gemeint, dass die Zeit mit meinem Pappenheimer nicht wertvoll ist. Auf gar keinen Fall. Aber es ist immer so, dass, na, du kennst mich auch. Ich will dann eigentlich jedes Ereignis so am liebsten mit allen meinen Liebsten teilen. Also Und wenn wir beide gemeinsam was Tolles erleben, möchte ich auch, dass mein bester Pappenheimer am liebsten mit dabei ist. Also
ja, und andersrum genauso. Ja,
ja, genau. Und ich bin halt bei Pappenheimer alleine treffen ganz bei dir, dass das halt immer eine Balance sein sollte und dass ich da auch gut finde, wenn der Partner, die Partnerin da auch einen Blick drauf hat, wenn man plötzlich merkt, okay, derjenige kommt nur noch irgendwie mit zu meinen Pappenheimern und verliert so ein bisschen seinen Anschluss an seine Pappenheimer.
Ja.
Dann finde ich schon wichtig, dass der Partner oder die Partnerin dann wirklich auch, ich sag nicht, dass es Pflicht ist, aber ich finde, das ist dann eine Bestätigung, dass die Beziehung auch ehrlich ist, dass dann der andere Partner sagen kann, hey, willst du dich nicht mal mit deinem Pappenheimern wieder alleine treffen? Oder sag mal, wie lange hast du schon was nicht mit denen gemacht und so? Weil ja, ich finde diese Ausgewogenheit wirklich wichtig. Natürlich alles nur im Einvernehmen, ne? Also es kann ja dann auch sein, dass man sagt, nee, ich habe mich jetzt echt weiterentwickelt, ich möchte mit denen auch irgendwie jetzt erstmal gar nichts zu tun haben.
Ja, oder so. Kann natürlich auch passieren, ja. Aber trotzdem ist es auch ein sehr schönes Zeichen, wenn auch der Partner sagt, du, deine Pappenheimer, vielleicht vermissen die dich, triff dich doch mal mit denen, weil es ja auch für eine Autonomie spricht von beiden und dass beide auch darauf bedacht sind, dass der andere immer noch autonom ist oder als Person er selbst sein
aber
kann.
Aber genauso finde ich halt schon wichtig, ja, da ist halt schon wieder dieser Drahtseilakt, dass man schon eine gewisse Erwartungshaltung hat, dass wenn du jetzt irgendwie das fünfte Mal alleine was mit denen machst und du auch merkst, okay, das ist schon eine größere Gruppe, wo andere Pärchen auch mit bei sind, dann hat man, leider Gottes sind wir Menschen halt so, dass wir häufig Erwartungshaltungen haben, dass ich dann schon die Erwartung hätte, okay, fragt sie jetzt mal oder so, darf ich überhaupt fragen?
Ja, einmal das, dann kommt natürlich irgendwie auch Neid auf und dann fühlt man sich auch irgendwie abgewiesen.
Ja,
also
genau.
Dann fragt man sich, aber wenn das doch eh 11 Leute sind, warum kann ich jetzt als 12. Person nicht dabei wohnen?
Wir hatten ja auch mal so, sorry, dass ich dir gerade ins Wort gefallen bin, aber wir hatten ja auch schon so ein, zwei Situationen, wo ich das nicht nachvollziehen konnte, warum ich zum Beispiel nicht dabei bin. Und das war auch wieder so ein bisschen die Art und Weise, wie man halt kommuniziert. Einerseits von mir aus und auch von dir aus. Und wir haben ja dann sehr erwachsen auch gesprochen. Und danach habe ich das auch erstmal verstanden, dass du halt gesagt hast, hey, mit diesem Pappenheimer, ich treffe mich wirklich alleine mit denen, mit dem und rede auf einer ganz anderen Ebene mit ihm, als wenn wir jetzt zusammen irgendwo uns alle treffen. Also du triffst dich ja dann wirklich auch mit ihm meist alleine so.
Ja.
Oder halt in dem anderen Kontext war es halt, dass du gesagt hast, nee, an dem Abend hat es nicht gepasst und ich wollte halt auch mal was für mich machen. Aber ich finde, das sollte halt schon irgendwie kommuniziert werden, weil sonst ist der Partner, hängt so ein bisschen in der Luft.
Ja, ganz klar, da haben wir, ich glaube, genau das gleiche Beispiel gehabt, wie wir es vorhin genannt haben. Und zwar muss man erstmal die Hürde nehmen und sagen, ich bin jetzt ehrlich zu meinem Partner und ich sage ihm jetzt ins Gesicht, ich möchte heute was alleine machen. Weil man hat natürlich oft davor Angst, dem anderen eine Abfuhr zu geben oder ihn kurzzeitig abzuweisen, einfach aus Angst vor der Reaktion, die da kommen kann. Und ich hatte da wirklich das gleiche Problem. Ich finde teilweise auch, dass es irgendwo respektlos wirken kann, wenn ich mich mit einem Pappenheim alleine treffe und der nimmt auch seine Partnerin oder seinen Partner nicht mit und ich muss dann meinen Partner mit der Ab anschleppen, obwohl wir uns vielleicht auch schon seit 3-4 Monaten nicht gesehen haben. Da gibt es einfach andere Dinge, die man gern austauschen möchte, die man auch vielleicht im Privaten, im Kleinkreis austauschen möchte.
Oder zum Beispiel bei, oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen.
Mal
oder bei deinen Pappenheimerinnen von der Schule. Da hast du halt gesagt, Lisa, du kannst gerne mitkommen, aber
du wärst fehl am Platz.
Aber du wärst halt fehl am Platz, weil da werden halt Insider rumgehen über irgendwelche Lehrer und Lehrerinnen. Und da wirst du halt nicht viel mitsprechen können, so jetzt habe ich es. Und da habe ich dann auch erstmal verstanden, so, ja, stimmt. Also ich habe ja keinen besseren Abend, nur weil du physisch dann neben mir oder ich neben dir sitze wie ein kleiner Hund, kann aber nicht mitreden, nur dass ich dabei war. So, sondern dann lieber hab doch deinen Spaß und ich hab hier auch einen schönen Abend und mach mir einen schönen Abend, so.
Ja, manchmal macht man es, glaube ich, als Partner auch aus Schutz des anderen Partners, ihn nicht mitzunehmen, weil man wüsste, er würde in eine Situation kommen, mit der er nicht so viel anfangen kann.
Ja.
Und man darf auch wirklich keinen Verlust oder keine Abweisung darin sehen, wenn die andere Person einen Abend ausgeht. Ich meine, im Gegenteil oder im Gegenzug muss man sich selber denken, hey, dann mache ich heute auch einen drauf, ich hole meine Pappenheimer zu mir nach Hause, ich gehe irgendwie auch vielleicht feiern, ich weiß es nicht. Oder gucke mir einen schönen Film rein, den meine Partnerin überhaupt nicht gucken möchte oder mein Partner. oder lass mir eine Wanne ein. Also die Zeit, die man dadurch gewinnt, kann man ja genauso effektiv und schön nutzen.
Ja.
Man darf wirklich nicht in dieses in das Schema verfallen von, oh Gott, jetzt bin ich auf der Wartebank, das ist blöd. Mhm. Jetzt wurde ich abgestellt und jetzt ist mein Tag auch blöd.
Ja, also wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen, ja, ein Drahtseilakt da zu finden. Einerseits will man den Partner natürlich mitnehmen. Und
man muss
den
ihn ja auch teils einbinden, sonst schafft man auch keine Verbundenheit, um nochmal auf unsere Ausgangsfrage, ursprüngliche Frage zurückzukommen.
Aber
und
andererseits willst du halt auch autonom mal sagen, nee, heute habe ich Bock, irgendwie alleine einen Abend mit einer Pappenheimerin zu verbringen. Und was du machst, dann mach einen Me-Time-Abend, weißt du so.
Entweder das oder mach einen eigenen Pappenheimer-Abend. Ich glaube, deine Pappenheimer werden sich wahrscheinlich auch freuen, dich einmal wieder alleine zu sehen, weil man ist ja doch teilweise einfach gehemmter. Also für mich persönlich zum Beispiel, warum ich auch mal ganz gern Abende alleine verbringe mit meinen Pappenheimern oder auch mal gern feiern gehe alleine ist, dass ich oft das Gefühl habe, ich will auf dich aufpassen, ich muss auf dich aufpassen, ich muss ein Auge auf dich haben und dann bin ich einfach in meiner Verhaltensweise so ein Stück weit gehemmt.
Was ich nicht
aber
verstehe.
Überhaupt nicht negativ für mich, sondern ich finde es schön, das Gefühl zu haben, dass ich ein Auge auf dich habe und dass du...
Ja, aber ich verstehe nicht, warum du dann, aber die Diskussion hatten wir ja auch schon häufig, warum du dich dann halt nicht so zeigen kannst oder anscheinend einen anderen Umkreis brauchst, um dich anders zu zeigen, als du so bist, wenn wir feiern gehen.
Ah, das ist ein bisschen zu weit gefasst, so ist es auch nicht.
Naja, ich habe da Videos gesehen, also so habe ich dich noch nie erlebt.
Naja, der Alkohol fließt vielleicht manchmal ein bisschen mehr, wenn ich weiß, dass ich nur auf mich selber aufzupassen habe und alle anderen in meinem Umkreis kommen gut zurecht. Aber es ist einfach so ein kleiner Beschützergedanke. Ich weiß, es ist auch nicht unbedingt gut für eine Beziehung, dass man da immer eine Hand drüber haben möchte. Und ich arbeite da klar auch an mir selber, aber manchmal ist es einfach nicht, geht nicht weg. Da muss ich aufpassen, was das kleine Lieschen macht. Ich meine, du bist ja auch häufig in deiner Euphorie des Glücks und dann passieren auch Dinge. Ja, da muss man doch mal ein Auge drauf haben.
Ja, naja. So, nächstes Thema, Hobbys.
Jetzt haben wir ja sehr unsanft abgeschlossen.
Du?
Du hast angefangen.
So, was haben wir denn für Hobbys?
Was haben wir denn für Hobbys? Lisa, was machst du denn in deiner Freizeit?
Ich...
Bist du sportlich aktiv?
Nein, ich sitze hier in der Bude und nehme Podcast auf.
Oh, es ist richtig warm, ne? Sorry für den Input, aber... Oh.
Nein, ich mache Sport leidenschaftlich. Ich fühle mich gerade...
Es klang gerade so ein bisschen wie ein Bauer-sucht-Frau-Interview. Ich mache leidenschaftlich Sport.
Nee, ich habe sogar andersherum
also
gesagt.
Ich streiche gern Tiere.
Und ich sammle Krokodile.
Und manchmal, da male ich auch mit meiner Mama. Aber eher so, naja, Mandalas ausmalen.
Nein,
okay,
also,
wir schweifen ab.
Ich mache sehr gerne Sport. Ich mache Kraftsport. Ich boxe. Ja, hab Spaß. Und ich mache auch sehr gerne Musik. Was machst du so? Das klingt wie in so einem Poesiealbum.
Du bist so gelangweilt.
Nein, ich bin
angepisst.
Nimmt
denn dein Hobby viel Zeit in Anspruch?
Sport würde ich schon sagen, also teilweise gehe ich ja so 4-5 Mal, wenn es gut läuft. Jetzt durch Corona ist es ein bisschen eingeschränkt. Ja, das beansprucht schon viel Zeit und das sind halt meistens Abendkurse und
also da, wo man eigentlich eine gemeinsame Paarzeit verbringen
könnte.
Oder
halt zum Beispiel samstagmorgens habe ich auch was.
Ja.
Das war auch immer so ein bisschen heikel, wenn ich dann freitags doch feiern war und stand dann samstags.
Oder du wolltest eigentlich bei mir schlafen, aber es ging dann leider nicht, weil...
Ja.
Ja.
Und mit Musik, naja, ich mache jetzt ein bisschen weniger Musik, aber nimmt das viel Raum ein? Naja, seitdem du hier wohnst, bin ich da ein bisschen gehemmter.
Ah, weil ich dann hier bin, also präsent und...
Ja, und ich auch weiß, also du hörst mir ja auch wahnsinnig gerne zu, aber ich bin dann so ein bisschen, gerade wenn ich neue Lieder lernen will, dann plabber ich so vor mir rum. So. Und ich hatte das schon lange vor mich, ne? Vor mich rum. Ich hatte das jetzt schon lange nicht mehr, dass ich wirklich mal so 2 Stunden an der Klampfe saß. Das hatte ich zwischendurch.
Nee,
mal.
Vor mir. Vor wem? Mir. Naja, ist ja auch egal. Wir sind ja hier kein Grammatik-Podcast.
Aber ein Bildungspodcast.
Ein Jugendbildungspodcast. Richtig. Genau, also du verbringst schon sehr viel Zeit mit deinen sportlichen Aktivitäten.
Du hast gar nicht zugehört.
Doch.
Was habe ich denn gesagt?
Na, was zu deiner Musik?
Na, es gab schon lange nicht mehr den Moment,
wo du so 2-3 Stunden rumgeklimpert hast. Das habe ich nämlich noch mitbekommen.
Geklimpert? Ich habe gesagt, ich saß an meiner Klampfe. Geklimpert ist nochmal was anderes. Ja, was hast du denn für Hobbys? Emily. Was kam da denn raus?
Ja, also ich spiele Handball, wirklich leidenschaftlich. Und Handball ist
Weltmeisterschaft.
Ja offensichtlich ein Mannschaftssport. Und da trainieren wir schon so zweimal die Woche, manchmal sogar dreimal die Woche.
Plus ein Spiel.
Plus ein Spiel am Wochenende. Und so eine Auswärtsfahrt, die kann schon mal sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. So, ja, eigentlich den ganzen Tag.
Ja.
Morgens um 12 geht's los und abends um 21, 22 Uhr bist du dann wieder zu Hause.
Was war nochmal die längste Fahrt? 3 Stunden?
Ja, bestimmt. Ja. 3 Stunden. Dann ja 3 Stunden Aufenthalt, dann nochmal 3 Stunden zurück. Zwischendurch ab und an mal eine Pause. Früher, ein bisschen früher Treffpunkt. Ja, also ist auch ein Sport, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Worauf wollten wir genau?
Na, erstmal, was sind deine Hobbys?
Genau.
Und dann sind wir jeweils an dem anderen Hobby interessiert.
Also, um ehrlich zu sein, bist du deutlich mehr an meinem Hobby interessiert, also am Handballspielen, als ich an deinem. Die Begründung dafür ist einfach, dass du das ja im Fitnessstudio machst und es wird als Kurs angeboten da vor Ort und ich kann da natürlich schlecht so ein bisschen dabei sein. Ich interessiere mich aber durchaus dafür, frage auch viel und ich habe ja jetzt auch
wie du dich einfach selber
schon eins, zweimal mitgemacht.
Wie du dich einfach selber so, also dann aber, ja, ja, tatsächlich muss ich sagen, Corona war da echt ein Geschenk, weil ich ja dann von zu Hause aus das erste Mal vor dir geboxt habe.
Ja.
Ich
fand es sehr interessant im
Übrigen. Und du dann das erste Mal auch gesehen hast, wie der Kurs so abläuft. Und jetzt habe ich dich ja quasi so ein bisschen mitgenommen zu anderen Kursen, die ich auch noch mache. Und zu meiner Trainerin. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und was du meintest, dass ich mehr bei dir, bei deinem Hobby dabei bin, man muss halt sagen, ich habe halt gewusst, dadurch, dass ich damals Fußball gespielt habe, dass Mannschaftssport einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da war für mich auch klar, ich will diese und muss diese Mannschaft kennenlernen, weil du einfach den größten Teil deiner Freizeit damit auch verbringst.
Ja.
Und als ich dann die Mädels auch so kennengelernt habe, dachte ich, coole Truppe. Und gerade, ich bin ja Theaterwissenschaftlerin und da ist ein Nebenzweig Gender Studies, dass man einfach die Frauen supporten muss. Und da habe ich gesagt, Mädels, ich mache euch einen Instagram-Kanal zurecht. Ihr müsst ein bisschen mehr da supportet werden.
Du machst Fotos.
Und ich mache die Fotos während den Spielen. Und genau, mach so ein bisschen Social Media. Und dadurch hat sich auch ergeben, dass ich dann auch mit zu den Spielen gefahren bin. Und zeitweise, und da kommen wir so ein bisschen zu dem nächsten, ab wann ein Hobby zum Beispiel auch schädlich sein kann für eine Beziehung, war das halt wirklich in der Hochsaison, sag ich mal, wo dann wirklich zweimal Training, gut, da bin ich nicht dabei, da bin ich auch froh drum, weil ich habe hier meinen eigenen Scheiß auch zu tun. Oh, das klang gerade wie so eine, ich habe auch meine eigenen Sachen hier zu tun.
Ich habe Dinge zu tun.
Und am Wochenende war eigentlich schon klar, wenn ein Auswärtsspiel ist, dass freitags können wir nichts machen, weil du samstagmorgens eigentlich fit sein willst.
Ja, fit sein muss.
Und relativ früh raus musst. Dann sind wir den ganzen Tag unterwegs und dann haben wir meist abends keinen Bock mehr, weil du bist fertig, nochmal nach Berlin
rein. Da fällt
man
einfach noch ins Bett, ja.
Genau, und Sonntag war dann auch nur noch so Chillomillo oder ich bin dann wieder nach Berlin reingefahren, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben. Und das war zeitweise echt anstrengend, muss ich sagen.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, hättest du nicht so viel Interesse oder Spaß an meinem Hobby gefunden, und hättest es so ein bisschen zu deinem Eigen gemacht und hättest dich auch mit den Pappenheimern dort vor Ort oder mit den Mädels nicht so gut verstanden, dann hätten wir, glaube ich, wirklich ein Beziehungsproblem gehabt und hätten uns wahrscheinlich auch manchmal 2 Wochen am Stück nicht sehen können.
Ja.
Weil, ja, wenn du wirklich ein Hobby hast, was so viel Zeit in Anspruch nimmt, dann braucht man auch wirklich einen Partner, der sagt, okay, ist vielleicht nicht ganz mein Sport, aber es gefällt mir doch ganz gut und ich ziehe da mit dir.
Ja, das Ding ist, wollte ich gerade nur kurz erzählen, dass mittlerweile echt viele denken, dass ich auch Handball spiele. Weil ich dich so supporte und Sachen auf Instagram auch gepostet habe und das ja auch in meiner Bio oben steht, aber mit einem Fotografie-Smiley daneben, ja. Dass ich dachte, okay, die Leute checken, dass ich da nur Fotos mache.
Ja, einige nicht.
Aber mittlerweile ist so, ah ja, ja stimmt, du bist ja fit wegen Handball. Ja.
Okay. Nein.
was ich aber auch gefährlich fände, das will ich noch kurz einwerfen, ist, wenn der Partner sich zu stark, also ich glaube, ich habe einen guten Mittelweg gefunden. Ich habe den Drahtseilakt, ich meine, ich bin ja auch die...
ich wollte auch noch drauf zurückkommen, ja, aber
ich habe einen guten Drahtseilakt gefunden, dass ich halt wirklich dabei sein kann, bin Teil auch deiner Welt, deiner Hobbywelt, habe aber mich, wie du auch schön gesagt hast, mir auch selber sowas aufgebaut mit der Fotografie, mit dem Social-Media-Ding, dass ich halt auch mein eigenes Ding so ein bisschen habe. Was ich halt schwierig fände, ist jemand, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, nur mitkommt für den Partner, da sitzt und ja, das nur absitzt, damit er irgendwie ein bisschen mit der Partnerin Zeit verbringt und danach fahren sie wieder.
Ja, hatte ich ja schon mal in einer Beziehung so ähnlich. Also meine ehemalige Partnerin war zwar bei den Spielen ab und an, hat aber keiner Interesse für den Handball gehegt und das war auch alles so... Naja, es ist nicht gerade motivierend, wenn du auf der Platte stehst und du musst 60 Minuten liefern und dann guckst du kurz rüber zur Tribüne und erwartest so ein bisschen Support und siehst jemanden, der durchgehend am Handy ist und kaum kommt der Abpfiff aus der Halle
aber
raus.
Aber dann wäre es auch besser, dass dann der Partner
einfach
sagt...
Einfach zu kommunizieren, zu sagen, es tut mir leid, ich habe wirklich versucht, an deinem Hobby teilzunehmen, ich schaffe es aber einfach nicht. Und aber, ja...
Du wolltest noch was sagen,
so halbherzig. Ich wollte noch sagen, dass aus meiner Sicht heraus... kann es auch zu viel sein mit einem gemeinsamen Hobby oder mit dem Hobby, wenn der Partner zu sehr sich da hineindrängt. Und zwar war ich eigentlich ganz froh, dass du bist bei den Spielen dabei gewesen und du warst da auch immer ein großer Support für mich. Oh, als wir in der ersten Bundesliga spielen klingt, du hast mich so unterstützt auf meinem steinigen Weg.
Liebe Zuhörer und Zuhörerin, ich
Himmels.
Bin ja international, weil ich bin eine Spielerfrau. Bist du Brown, kriegst du Brown.
Geld verdiene ich nämlich, aber naja.
ich betitel mich ja auch immer da. Ha, ich bin die Spielerfrau Lisa, wo ist meine VIP-Lounge? Ja, was wolltest du denn sagen?
Geben. Genau, und ich fand es angenehm,
dass
ich...
Haben wir denn gemeinsames Hobby? Netflix und Chill. Oh nee, das ist ja...
Pappenheimer und Alkohol. Nein, natürlich nicht.
Bildungspodcast.
Wir verherrlichen hier auch keine Drogen, auch keine alltäglichen, herkömmlichen.
Alltäglichen Drogen.
Ja. Okay, ich wollte zurückrudern, genau.
Gemeinsames
also,
Hobby.
Also, ich fand es immer sehr schön, dass ich bei den Trainingseinheiten noch meinen eigenen Space dort hatte. Also, dass das einfach meine Zeit war, es war auch eine Me-Time. Ich konnte da vollends drin aufgehen und ich...
Ich glaube, ich fände es jetzt auch nicht so geil, wenn du jedes Mal jetzt bei meinem Boxkurs dabei
wärst. Habe ich mir jetzt auch schon gedacht, wir haben es ja so langsam so ein bisschen angefangen. Und
ja, aber nicht
von,
den Boxkurs.
Nein, aber aufgrund von Corona machen wir jetzt gemeinsam Sport und auch
Aber das,
das
läuft
Bootcamp.
Ja ganz gut.
Das läuft ziemlich gut, aber ich glaube, du würdest es auch nicht schön finden, wenn ich jetzt ab heute sage, ach, das Boxen macht mir super Spaß, ich schmeiß den Handball, ich gehe zum Boxen.
Ich mache eine Boxkarriere.
Bisschen spät vielleicht.
Ja, gut. Das war jetzt echt mal eine voll die Plapper-Folge, hatte ich das Gefühl, ne?
Ja, ihr könnt ja gerne mal ein Feedback dalassen, wie es euch gefallen
weil
hat.
Weil unsere Interaktionsrate ja so hoch ist.
Wir haben heute einfach mal so ein bisschen ohne Plan gesprochen. Wir haben uns nur drei große Themengebiete rausgesucht.
Ja. Und dann würde ich sagen,
all in all.
Ja, Lisa.
Ein, zwei Sätze.
Du darfst anfangen.
Die Autonomie muss gepflegt werden, damit die Verbundenheit klappt.
Was ist das schon wieder?
Hast du zugehört? Das war voll poetisch.
Das war's schon.
Ja. Mic drop. Support ist kein Mord.
Ja, also ich glaube, die Verbundenheit und die Autonomie sollte sich immer die Waage halten, ganz klar. Das eigene Leben und die eigenen Ziele müssen verwirklicht werden. Der Partner, der darf aber dabei nie vergessen werden. Also ich glaube, man
sind
muss
schon
wirklich,
mehr als ein, zwei Sätze.
Man muss seine Säulen im Leben betrachten und dann muss ich gucken.
Seine Sonnen?
Seine Säulen.
Ach so.
Arbeit, Partner, Hobby, Pappmama.
Karriere. Drahtseilakt.podcast. So, ich würde sagen, dann bis nächste Woche.
Bye, bye.
Ich glaube, wir haben es.